In dieser Folge erfährst du, wie es um unsere Welt wirklich bestellt ist und warum es dennoch viel Grund zur Hoffnung gibt. Ganz herzlich willkommen hier bei Grüner geht immer, gesünder und smarter auch. Ich bin Silvia und ich freue mich riesig, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Für die heutige Folge habe ich mit der lieben Jasmin Opulzer gesprochen. Sie ist nicht nur Botanikerin, sondern auch noch Ethnologin und Paläontologin. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Viel wichtiger ist jedoch, Jasmin hat ein riesengroßes Herz, so empfinde ich es zumindest, und ja, nimmt ihre Verantwortung hier auf unserer Erde einfach total ernst. Und deswegen ist es ein unfassbar berührendes und zugleich hoffnungsmachendes Gespräch für mich geworden. Und ich hoffe, es geht dir genauso. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß beim Lauschen.
Ganz herzlich willkommen, liebe Jasmin Opulzer, hier bei mir in Grüner geht immer, gesünder und smarter auch. Es ist total schön, dich auch in diesem Rahmen mal dabei zu haben.
Ja, ich freue mich auch riesig, liebe Silvia, dass ich heute hier dabei sein darf.
Ja, und du kennst ja meinen Podcast so ein bisschen, deswegen weißt du auch, was jetzt auf dich als erstes zukommt, nämlich die Grüner geht immer Einstiegsfrage. Und ich war tatsächlich noch bei keinem meiner Gäste so gespannt auf die Antwort, weil ich glaube, dass du mit Abstand diejenige bist, die auf den reichsten Schatz an Antworten zurückgreifen kann, die man auch nur haben könnte auf diese Frage. Und zwar lautet die Frage, hast du eine Lieblingspflanze? Da bin ich mir ganz sicher. Und wenn ja, welche und wie trägt diese Pflanze dazu bei, unsere Welt ein bisschen besser zu machen?
Ja, tatsächlich täusche ich. Lange Zeit habe ich diese Antwort mit Nein beantwortet, weil es gibt 300.000 verschiedene Pflanzenarten weltweit und sie sind einfach jede einzelne so großartig und faszinierend, jede für sich, dass ich mich ewig nicht entscheiden konnte. Und dann fing es an mit der Mistel, da habe ich mich so ein bisschen drauf fokussiert. Da habe ich auch eine kleine Forschungsarbeit zugemacht. Die ist auch einfach so unfassbar spannend, weil sie anders wächst als alle anderen Pflanzen. Sie wächst ja, also Viscum album wächst halt als Kugel. Und das ist an sich schon total verrückt, dass sie halt Teile hat, die nach unten und Teile hat, die nach oben wachsen. Das hat eigentlich jede Pflanze, aber das machen sonst nur die Wurzeln, die nach unten wachsen und der Spross, der nach oben wächst, in der Regel. Gibt natürlich auch Waagrechte, aber ich will jetzt auch nicht so sehr ins Detail gehen. Auf jeden Fall sehr faszinierend. Aber um deine Frage mit, was aktuell meine Lieblingspflanze ist und wie sie zu einer besseren Welt beiträgt, da wäre ich bei Kaya ovata, der Schuppenrinden-Hickory-Nuss. Die finde ich einfach total schön.
Sag nochmal bitte den Namen, den deutschen Namen nochmal.
Schuppenrinden-Hickory-Nuss ist der deutsche Name, weil die Rinde löst sich so in Schuppen ab, also oder eher Streifen. Und die kann man auch so abziehen. Und tatsächlich haben die Indigenen Nordamerikas da Sirup hergestellt. Und sie ist verwandt mit der Pekannuss, gehört zur selben Gattung und zu den Juglandaceen, das heißt also zu den Walnussgewächsen. Das heißt, sie hat halt auch schöne Nüsse, die man essen kann. Und außerdem, du siehst ja hinter mir auch immer so einen gelben Baum, ne? In meinem hat sie halt genau so ein krass gelbes Herbstlaub, was einfach so unfassbar wunderschön ist. Ich weiß noch, wie ich damals das im Oktober angefangen habe zu studieren hier in Bonn und das erste Mal im Botanischen Garten war. Und das war ja genau die Herbstzeit mit dem Indian Summer. Und ich habe diese Baumgruppe gesehen, da stehen noch ein paar andere Kayas und mich einfach verliebt. So, in diese Schönheit. Und sie ist so eine multifunktionale Pflanze, die, auf die ich besonders stehe. Also eine Pflanze, die nicht nur schön ist, nicht nur als botanisches Wunderwerk da steht, das man fasziniert betrachten kann, sondern auch für den Menschen sehr wichtig. Also, und dann auch nicht nur in einer Hinsicht, sondern sie hat Tannine, man kann die Nüsse essen, man kann den Sirup, wie gesagt, daraus machen und sie hat auch ein sehr wertvolles Holz. Das heißt, sie ist auch da spannend, jetzt aus Sicht der Holzwirtschaft. Und sie macht eine sehr tiefe Pfahlwurzel, weswegen sie wahrscheinlich ein Hoffnungsträger im Klimawandel ist. Also mal sehen.
Okay. Ja, also so eine ausführliche Antwort habe ich tatsächlich auch noch nie in der Geschichte des Podcasts bekommen. Und ich denke, die meisten, die uns heute lauschen, können es schon vermuten, du hast irgendwas mit Pflanzen zu tun. Und das ist die, ich würde mal sagen, die einfache Antwort ist, du bist Botanikerin, die eigentlich sehr viel eher an die Realität kommende Antwort ist, du bist ein Mensch, der ein unfassbares Wissen über Pflanzen hat, allerdings nicht nur über Pflanzen, sondern einen unfassbaren Gesamtüberblick über alle Zusammenhänge von Natur, Mensch, ja von allem irgendwie. Ich glaube, ich kenne keinen anderen Menschen, der so einen unglaublich riesengroßen Wissensschatz hat und zugleich auch noch so tief sich reindenkt in die Zusammenhänge. Und ja, deswegen fällt es mir total schwer, irgendwie so klar in einem Satz zu sagen, wer du bist, was du machst, weil es einfach so unglaublich umfassend ist. Und ja, deswegen bist du auch hier im Podcast zu Gast, weil ich einfach das immer wieder total bereichernd finde, mit dir zu sprechen, mich mit dir auszutauschen, zu welchen Themen auch immer. Und ich es immer wieder so faszinierend finde, wie du alles mit allem irgendwie in Verbindung bringst. Also sei es jetzt irgendwie die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen, in Verbindung bringst damit, wie die Welt an sich irgendwie gerade drauf ist, wie es Mutter Natur geht. Also es ist einfach ganz, ganz faszinierend und das Ganze auch noch interkulturell und was weiß ich. Also es gibt, glaube ich, kaum was, womit du dich nicht so richtig befasst. Und deswegen, gebe ich dir diese Herausforderung jetzt auch direkt mal zurück. Sag uns doch mal in möglichst wenigen Sätzen, was genau gerade dich am allermeisten antreibt, am meisten bewegt und wofür du dich jetzt auch beruflich einsetzt und wie und womit.
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Du hast recht. Ich habe manchmal gesagt, so, es gibt dieses Lied, ne, von, ich weiß gar nicht von welcher Sängerin, die so singt, I'm a bitch, I'm a mother und so weiter. Mhm. Und das ist so etwas, wo ich immer so denke, stimmt, ich bin so vieles, ne? Und ja, ich bin Botanikerin und tatsächlich, ja, Biodiversität, Vegetationsökologie sind Teile meiner Schwerpunkte und systematische Botanik. Aber halt eben auch, ich bin auch Ethnologin, deswegen auch diese Kombination von Natur und Kultur ist mir immer schon sehr wichtig gewesen. Und das Lernen einfach auch, was Pflanzen für uns Menschen bedeuten, sowohl was den Nutzen anbelangt als klassische Nutzpflanze, aber auch darüber hinaus so kulturell, spirituell, welche Bedeutung die haben für unterschiedliche Menschen und Kulturen. Und damit beschäftige ich mich jetzt schon sehr lange. Ja, und ich muss ja nicht erwähnen, dass wir mitten in einer Klimakrise und in einer Biodiversitätskrise stecken, was mich dazu bewogen hat, vor allen Dingen diesen Reset-Knopf, den wir in der Pandemie hatten, dazu zu benutzen, nochmal in mich zu gehen und mich zu fragen, wo kann ich eigentlich mit dem Wissen, das ich mir über die Jahre angeeignet habe, den größtmöglichen Impact erzielen? Und da habe ich dann eine längere Zeit drüber nachgedacht und mich jetzt eben entschieden, mich selbstständig zu machen, mit einer Beratung als ersten Schritt. Und meine Beratung heißt Habemus Futuram, wir haben Zukunft. Also die Habemus Futuram Consulting, denn das ist das klare Ziel von meiner Beratungsleistung, wissensbasiert zu beraten, und zwar Menschen, die jetzt aktuell Flächen haben, die dann auch zum Teil halböffentlich sind, also die eine besondere Verantwortung tragen, sprich ein Firmengelände haben oder eine Wohnungsbaugesellschaft, wo sie mit einer Veränderung, die wissensbasiert ist und angepasst an die Herausforderungen unserer Zeit, sowohl im Hinblick auf das Klima, die Biodiversitätskrise, aber auch auf die Gemeinschaft, das hast du ja auch erwähnt, das ist mir auch wichtig, dass man das dort transformiert, dass es für alle gut ist und so gut wie möglich eben angepasst. Und ich glaube, dass ich in der Selbstständigkeit da den größtmöglichen Impact habe, um eben dieses Wissen, das ich habe, zu teilen.
Lass es uns vielleicht mal, dass es besser vorstellbar ist, an einem konkreten Beispiel machen. Was weiß ich, wäre es vielleicht irgendwie ein lokaler Handwerker, der einfach ein großes Firmengelände hat, weil er, was weiß ich, Lagerhallen hat und vielleicht auch eine Produktion vor Ort von, keine Ahnung was, ist ja eigentlich im Prinzip egal und es ist einfach noch ein riesengroßes Gelände außenrum. Und wie könnte dann, oder nee, nicht wie könnte dann das aussehen, weil da kommen wir, glaube ich, zu sehr ins Detail, aber was sind so die Hauptbereiche, die du dann, wenn du so einen Unternehmer beraten würdest, was du dann ansprechen würdest oder worauf du achtest?
Ja, ich möchte ein Beispiel nennen von einer Kundin, die ich gerade habe. Was mich auszeichnet, ist eben dieses fundierte Pflanzenwissen. Jetzt habe ich eine Kundin, die ein riesiges Firmengelände hat und dort hat sie eine Lackiererei, eine aus der Automobilindustrie. Für sie ist es sehr, sehr wichtig, dass es sehr sauber ist, dass es kaum Stäube gibt. Und sie hatte große Angst vor der Transformation, weil sie Sorge hatte, dass wenn mehr Pflanzen vor Ort sind, da mehr Dreck eingetragen wird in die Fertigungshallen. Und das dann eben für sie zur Verschlechterung der Prozesse führt.
Also aktuell ist dann irgendwie betoniert außenrum oder so, ja, damit alles richtig schön sauber ist.
Es ist voll versiegelt und nur mit Steinen, bedeutet für die Mitarbeiter extreme Hitzebelastung und es gibt kaum Schatten. Und das ist eine gesundheitliche Gefährdung und wird in Zukunft noch schlimmer werden durch den Klimawandel. Und ja, und das ist eine super wichtige Information dann für mich gewesen, weil ich habe ihr erklären können, dass ich das bei einer Gestaltung mit Pflanzen natürlich berücksichtigen kann. Denn evolutionär sind als erstes Pflanzen entstanden, die windbestäubt waren. Das liegt daran, dass als die ersten Pflanzen entstanden sind, gab es noch gar keine Tiere auf der Welt. Es gab keine Insekten und keine Tiere, keine Menschen, nichts. Das heißt, sie waren darauf angewiesen, möglichst viel Pollen zu produzieren, um eben überhaupt durch das Zufallsprinzip Wind zu einer Bestäubung zu kommen und einer Befruchtung. Das heißt also, alle Nadelgehölze sind raus für die Fläche. Die haben nämlich besonders viel Pollen. Die gehören zu den ersten Pflanzen, die entstanden sind. Und im Laufe der Evolution haben Pflanzen aber natürlich versucht, nicht mehr windbestäubt zu sein zum Teil. Also ich personifiziere hier, das muss man sich natürlich wegdenken, wir haben hier Zeit und Zufall, die am Ende dazu führen. Und die spezialisiertesten Pflanzen, nehmen wir mal eine Orchidee, die packen ihren Pollen komplett in so kleine Pakete ein und die kleben die nur noch wie mit einem Haft-Post-it auf die Stirn von irgendeinem Insekt, damit das auch bloß nicht den Pollen essen kann. Oder auf die Schulter, halt irgendeine sehr unzugängliche Stelle für das Insekt.
Weil es wahrscheinlich minimalen Energieaufwand dann für die Pflanze bedeutet, wenig Pollen zu produzieren.
Ja, genau. Und alle Pollen können da führen dann zur Bestäubung. Und bilden am Ende eine neue Pflanze. Jedes einzelne Korn. Und da geht auch nichts verloren. Das heißt also, ich kann einfach Pflanzen auswählen, die tierbestäubt sind, das ist auch gut für die Biodiversität direkt. Und dann die sich auch sehr stark darin spezialisiert haben, dafür zu sorgen, dass kaum Pollen eben verloren geht. Und dieses Wissen kann ich halt eben nutzen. Gleichzeitig gibt es Pflanzen, wie zum Beispiel das Efeu, wo wissenschaftlich nachgewiesen ist, dass sie ganz besonders gut dafür geeignet sind, Feinstaub aus der Luft zu filtern. Und auch für die Eibe gilt das, jetzt mal nur zwei Beispiele genannt. Das heißt, ich kann jetzt nicht direkt neben dem Tor, wegen den anderen Insekten oder so, aber an anderen Stellen auf dem Gelände eine Fassadenbegrünung machen von dem Hallengelände mit einem Efeu zum Beispiel. Da gibt es auch gar keine Fenster. Das heißt, man kann die ganze Fläche nutzen und das Efeu sorgt noch zusätzlich dafür, dass sie weniger Belastung in ihrer Halle hat. Denn aktuell ist es so, dass der Wind da total drüber streicht über das Gelände und nebenan sind trockene Felder. Bei einer Dürresituation geht der Wind da drüber und weht den ganzen Staub von den leergefegten Feldern in ihre Halle. Das kann ich unterbinden, indem ich eine Abpflanzung mache. Tatsächlich hilft ihr sogar eine Begrünung dabei, eine bessere Produktionsleistung zu haben. Und das meine ich mit faktenbasiert, wissensbasierter Beratung dazu. Und am Ende geht es natürlich immer um den Kunden und für den die bestmögliche Entscheidung zu treffen, die gleichzeitig eben auch der Mitwelt hilft.
Ja, und um nochmal bei der Sicht der Unternehmerin zu bleiben, also jetzt in dem Fall, ich kann mir vorstellen, dass sie damit auch Krankheitstage bei ihren Mitarbeitern reduziert, die Mitarbeiterzufriedenheit extrem erhöht, damit weniger Fluktuation unter den Mitarbeitern hat. Also das heißt also, es ist auch noch eine wirtschaftlich sinnvolle Investition, also absolut, selbst wenn man jegliches Bedürfnis, was Gutes für die Welt zu tun, rausnimmt und nur die wirtschaftliche Seite sieht, dann ist das eine gute Investition. Also das ist faszinierend. Das habe ich so konkret tatsächlich noch nie gehört.
Ja, genau. Es geht tatsächlich um harte Fakten, ne? Um HR, Mitarbeiterbindung, Facility Management und auch Ökonomie. Weil durch den Klimawandel haben wir natürlich auch eine hohe Gefährdung von den Pflanzen und der Gartenbaukultur, wie wir sie bis jetzt hatten. Das heißt, auf dem Gelände stehen jetzt Pflanzen, die sind erst windbestäubt. Also eine falsche Auswahl gewesen für den Kunden. Und es sind welche, die eben den Klimawandel nicht schaffen werden. Aber sie sind natürlich schon in einer bestimmten Verkehrshöhe gepflanzt. Das heißt also, 20 Jahre alt, kosten halt auch entsprechend. Jeden Baum, den ich pflanze, der eine bestimmte Höhe hat, der kostet mich ein paar tausend Euro. Und wenn ich dann eine Art auswähle, die den Klimawandel eher nicht schafft, dann ist das ein Problem. Und zwar ein ganz monetäres Problem auch. Auch die Immobilienwerte sinken dadurch, wenn die Außenanlagen mit toten Bäumen bestanden sind. Das sieht auch einfach nicht schön aus. Und wir wissen, dass das einen großen Impact hat. Auch auf Verkaufswerte, jetzt sagen wir mal, in der Immobilienbranche.
Wow, total spannend. Also ich glaube, du hast mit dem Ausführen dieses Beispiels ziemlich gut gezeigt, was ich vorhin gemeint habe, was du für ein umfassendes Wissen hast und vor allen Dingen, was ich auch immer so schön finde bei dir, dass es auch einfach total Freude macht, dir zu lauschen, weil immer wieder so spannende Fakten über Pflanzen du mit einfließen lässt, die ich, obwohl ich mich wirklich auch viel mit Pflanzen befasse, einfach hobbymäßig immer noch nie gehört hatte. Also das ist echt richtig, richtig spannend. Und ich will an der Stelle auch gleich mal sagen, du bist Anfang Oktober, der Freitag, der 4. Oktober, bist du in einer Workshop-Reihe, in einer kostenfreien Workshop-Reihe zu Gast und da erzählst du sehr viel tiefer und mehr über das Thema Biodiversität und auch vor allen Dingen, was wir alle, jeder und jede einzelne von uns da auch so ein bisschen dazu beitragen können, das wieder mehr ins Gleichgewicht zu bringen. Deswegen, ja, auch wenn es mich noch so sehr interessiert, gehen wir jetzt hier an der Stelle da in das Thema nicht so sehr rein, weil da gibt es eben diese wunderbare Möglichkeit, die ich natürlich auch sehr prominent hier in der Podcast-Beschreibung verlinken werde, da mehr von dir zu hören. Ich will jetzt mal zum ganz anderen Thema oder auf eine ganz andere Ebene dieses Themas gerne mit dir gehen. Es wird ja deutlich, wenn wir dir so lauschen, dass da mit Sicherheit richtig, richtig viel Arbeit irgendwie auch drin steckt, dir so viel Wissen anzueignen. Also ich denke, du hast da viel in deinem Leben dafür getan, dass du an den Punkt kommen konntest, wo du jetzt gerade bist. Kannst du uns sagen oder mal ein bisschen mitnehmen, so auf deine Reise, wie hat das angefangen und was genau war es am Anfang, was dich dazu bewogen hat, dich in so viele Richtungen zu bilden und vor allen Dingen eben die Pflanzen so sehr in deinen Fokus zu stellen?
Oh, ja, ich sag immer, das ist mir eigentlich schon in die Wiege gelegt worden, ne? Nach dem Motto Nomen est Omen. Ich heiße ja Jasmin, das ist ja eine Pflanze und tatsächlich war das auch ganz bewusst eine Pflanze. Mein Vater kommt aus einer Familie, wo es auch schon eine Baumschule gab und er ist selbst Gärtner und Gartenlandschaftsbauingenieur, dann später aber ins Schulwesen gewechselt und Biologie- und Chemielehrer geworden und Geographielehrer. Und meine Tante ist auch Gartenlandschaftsarchitektin. Die Baumschule von meinem Opa gibt's leider nicht mehr, der ist leider recht früh verstorben. Ich habe sie also selbst nicht kennengelernt. Aber das ist so die eine Seite meiner Familie und die andere Seite ist halt eben auch meine Oma Hildegard. Es ist immer dieses Hildegardes, ne? Hildegard von Bingen, mit der ich auch eine starke Verbindung habe. Und wir hatten halt einen großen Garten und ich habe da wirklich sehr viel Zeit in meiner Kindheit verbracht, genauso wie in der Natur. Wir hatten so eine Hütte mitten im Wald ohne fließend Wasser und Strom, wo wir echt alles machen durften. Sind auch, also rumgeturnt wie die Wilden. Und ich habe sehr viel Zeit im Garten verbracht und mit meiner Oma durfte ich manchmal einkaufen gehen und dann ist sie mit mir in den Garten, zum Gartenmarkt oder in die Baumschule gefahren. Und als Kind stand ich an der Kasse nicht und habe gesagt, ich möchte gerne Lutscher oder ich möchte gerne den Schokolade, sondern ich stand da immer und habe gesagt, Oma, Oma, bitte, bitte, bitte ein Kaktus. Das war meine größte Bitte beim Einkaufen gehen. Das ist auch zum Running Gag geworden in der Familie, dass ich unbedingt jedes Mal, ich habe gefragt, ob wir einkaufen gehen können, damit ich einen Kaktus kriegen kann. Es gab damals so kleine Gärtnereien oder Blumenhändler in diesen Einkaufszentren auch, die so Mini-Kakteen angeboten haben, so für eine D-Mark oder so. Es war wirklich so, und die habe ich irgendwie gesammelt. Jetzt bin ich, muss ich gestehen, gar nicht so gut im lebendig halten, in der eigenen Wohnung, sagen wir mal so. Aber da war immer schon eine totale Faszination. Und mein Vater sagt, ich bin auch schon als Kind immer mit dem Blick nach unten durch die Gegend gelaufen, habe mir alles angesehen. Und er meint, einmal habe ich als Dreijährige ein Rotkehlchen hochgehoben, das einfach auf meiner Hand saß. Und er hat gedacht, er guckt mich richtig. Einfach weil so eine starke Verbindung da war zur Natur. Und dann ist es weggeflogen. Aber es saß da erstmal eine ganze Weile und ich habe es gestreichelt, als wäre es ein Hund. Und genau, also aber so ging das los. Und dann, ja, ich habe einfach immer schon mich für Philosophie und Geschichte auch interessiert, sehr stark. Das heißt, ich habe in meiner Kindheit und Jugend eigentlich nur gelesen. Und zwar Karl May oder populärwissenschaftliche Bücher. Das war's. Und das habe ich so bis zum Studium gemacht, also durchgehend. Und ich bin also auch total bibliophil. Das ist einfach so, also meine Wohnung, da stapeln sich die Bücher bis zur Decke. Und mir macht es Freude, außerhalb meiner Bubble zu sein. Also ich habe jetzt wirklich immer schon gewusst, ich möchte ganz gerne irgendwas mit Geschichte und Biologie machen. Kurz im Abi war ich mir nicht sicher, lieber Bio oder Geschichte, aber am Ende war mir klar, nee, es ist einfach die Botanik. Es ist wirklich diese Faszination Pflanze. Und ich finde Pflanzen sogar auch noch faszinierender als Tiere, muss ich sagen. Ich weiß, es gibt diese sogenannte Plant-Blindness, die viele Menschen befallen hat, also wie so eine Krankheit, dass sie Pflanzen irgendwie nicht als Lebewesen wahrnehmen oder überhaupt nicht wahrnehmen. Und das ist wissenschaftlich ganz gut untersucht. Man fragt sich aber bis heute, woran das liegt, und ich sowieso, weil Pflanzen sind einfach nur unfassbar tolle Organismen und Wesen. Und jedes Mal, wenn ich was Neues lerne und das auch teilen kann mit anderen Menschen, bin ich glücklich. Und ja, also so, das war dann der Weg. Also habe ich dann zum Glück von der ZVS gesagt bekommen, ich darf in Bonn studieren. Und ich sag Glück, weil man nicht in allen Universitäten noch richtig Biologie oder Botanik studieren kann. Also wirklich organismische Botanik, Pflanzenkenntnis, dieses Bestimmen, das lernt man gar nicht mehr überall, weil wir hatten halt leider, ja, oder also die Perspektive ist vielleicht relevant. Also wir hatten aber eine Phase in der Geschichte, wo ab den 80ern vor allen Dingen die Professuren von Genetikern besetzt worden sind oder Zellbiologen und Biochemikern. Und die Professuren für organismische Botanik und Grundlagenforschung eingekürzt wurden oder getauscht. Und
also das heißt, auf nicht wissenschaftlich gesagt, eher den Blick auf das Innere, die Details, die wissenschaftlichen Details gelegt und nicht auf dieses wirklich, ich gucke mir eine Pflanze an und weiß, was ist es für eine Pflanze, was hat sie für Eigenschaften, solche Sachen.
Ja, und es gibt, also ich habe einen Freund, der ist in Botanik promoviert, der kann Gänseblümchen nicht von einem Löwenzahn unterscheiden. Also so
Und du hattest das Glück, dass du es lernen durftest,
genau,
in deinem Studium.
Genau, ich habe einen Professor, der eine ziemliche Koryphäe auch auf dem Gebiet war, der einen sehr, sehr breiten Blick hatte. Und das Breite liegt mir ja auch. Das heißt, ich habe einen sehr guten Überblick über die gesamte Systematik. Die hat sich natürlich jetzt in den letzten Jahren auch stark gewandelt durch die Genetik. Wir haben jetzt also viel mehr Einblicke in das natürliche System, als wir das früher hatten. Und es ist so die Kombination von beidem, die super wichtig ist. Und wir stellen aber gerade weltweit fest, dass uns die Experten wegsterben, ne? Also die Menschen, die wirklich noch Pflanzen erkennen können, werden weniger. Und das ist dramatisch. Das heißt, es gibt jetzt irgendwie Versuche, dagegen anzukämpfen, indem man so Zusatzzertifikationen aus der Schweiz kommt, dass jetzt die Initiative macht, dass man wieder die Pflanzenkenntnis verbreitet. Aber es ist wirklich ein Problem.
Ja, wobei da ja dann auch wieder ein Stück weit die Ethnologie ins Spiel kommt, das alte Wissen irgendwie zu bewahren. Weil es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die nicht Wissenschaftler sind, die einfach ein riesengroßes Erfahrungswissen zum Thema Pflanzen haben.
Und genau deswegen hat mich das auch so fasziniert. Ich habe auch gerade noch mal so drüber nachgedacht. Ich habe jetzt letztens jemanden getroffen, der hat in seinem Garten, der ist 85 oder so, auf jeden Fall über 80, und er kultiviert über 150 verschiedene Apfel- und Birnensorten in seinem Garten als Erhaltungskultur. Also er hat da teilweise einen Baum mit 50 verschiedenen Sorten, ne? Also er hat die alle veredelt, die Sorten. Ne, weil natürlich hat er keinen so großen Garten, dass er da jetzt 150 Bäume stehen hat, aber er hat die einzelnen auf Stämme dann veredelt, um die zu erhalten. Und er kommt an seine körperlichen Grenzen langsam. Und es ist jetzt wirklich an der Zeit, dass wir dieses Wissen sichern und für die Nachwelt tradieren. Also und natürlich auch diese Apfelsorten retten. Die sind ja in seinem Garten. Und der braucht ja nur einen Investor kommen und sagen, oh, super, hier passt ein tolles Einfamilienhaus hin. Und dann war's das mit der Biodiversität.
Okay. Ja, jetzt kommen wir langsam an den Punkt, wo klar wird, dass das, was du uns vorhin so eindrucksvoll geschildert hast, das Beispiel mit dem Firmengelände, dass das nicht dein einziger Fokus ist. Und du hast es ja auch schon anklingeln lassen, Habemus Futuram ist auch nicht nur die Consulting, sondern da hast du noch eine größere Zukunftsvision sozusagen. Kannst du uns da mal noch ein bisschen mit reinnehmen, wo dich dieser Weg, angefangen von dem kleinen Mädchen mit dem Rotkehlchen auf der Hand, bis jetzt hingebracht hat und wo du noch hin willst?
Ja, ich bin ja im Verband Botanischer Gärten und mache auch viel Bildungsarbeit und Bildung für nachhaltige Entwicklung. Und für mich gehört das einfach alles zusammen. Botanische Gärten an sich haben immer mehrere Bedeutungsebenen, nämlich einmal Forschung und Lehre, Arterhalt, Artenschutz und eben auch Öffentlichkeitsarbeit und Bildung. Und da möchte ich gerne ein bisschen ansetzen, weil die botanischen Gärten häufig das Problem haben, dass sie abhängig sind von Fördermitteln oder von politischen Situationen. Wir haben zum Beispiel das Problem, dass im Saarland jetzt gar kein botanischer Garten mehr existiert, weil die da vorherrschende politische Landschaft der Meinung war, das braucht man nicht. Das heißt, er wurde geschlossen. Und ich habe eine Vision. Ich möchte gerne ein Gelände entstehen lassen unter dem Übertitel Habemus Futuram, wir haben Zukunft, und dort wirklich die Bildung wirtschaftlich in den Fokus nehmen. Das und mit verschiedenen Schaugärten kombinieren, wo ich von vornherein eben einplane, wie ich dann dieses wichtige Wissen auch transportiere und vermittle und die Menschen wieder in Gemeinschaft zusammenfüge. Und ja, wir haben ja diesen Klimawandel und ich habe noch eine etwas größere, einen Traum. Ich habe einen Traum, eine Vision, nämlich dass dieses Gelände, dieser Hortus, dieser Garten zum Multiplikator wird. Dass das ein leuchtendes Vorbild sein kann, um Menschen zu inspirieren und eben mitzunehmen auf diesem Weg der Transformation und dann dazu beizutragen, dass wir es schaffen, Refugien entstehen zu lassen wo wir unsere Natur erhalten können. Und mit unser meine ich global. Ich meine damit nicht diesen nationalistischen Gedanken, so unsere deutsche Eiche oder so, die auch natürlich, aber die nicht hier. Denn wir haben einen Klimawandel und mit dem Klimawandel verschieben sich auch die Vegetationszonen, weil die Klimazonen sich verschieben. Das bedeutet, wir haben so Klimazonen, vielleicht hat der ein oder andere das aus dem Geografieunterricht nochmal so gehört, sowas wie Tundra, schon mal was von Laubmischwäldern gehört oder von der Taiga oder der mediterranen Hartlaubvegetation oder sowas wie Savanne. Das sind so Stichpunkte oder Stichworte oder Beschreibungen für diese Vegetationszonen. Und wir hier in Deutschland waren bisher Laubmischwald. Wenn du rausgehst, siehst du das hier an der Buche. Die Buche ist übrigens auch erst mit uns hier angekommen. Mhm. Die ist nämlich in der Eiszeit in Europa ziemlich ausgestorben gewesen und in Deutschland gar nicht mehr vorhanden. Und mit dem Menschen zusammen ist die Buche praktisch wieder nach Deutschland eingewandert und das wirklich stark gefördert durch den Menschen. Das heißt, auch Buchenwälder sind anthropogen, nur mal so nebenbei. Also durch den Menschen verursacht und verstärkt. Mhm. Und die Buche, genauso wie andere Arten, haben bei dem letzten Klimawandel, den wir hatten, also ich bin auch Paläobotanikerin. Also
übersetzt es mal bitte noch auf Deutsch, das Wort, was so, Paläobotanikerin bedeutet.
Das ist die Wissenschaft von der Pflanzenwelt in der Erdgeschichte. Das heißt, also das letzte große Aussterbeereignis war in der Eiszeit oder während der Eiszeit, nach der Eiszeit. Mhm. Und da haben wir in Europa super viele Pflanzen verloren. Und das war ein sehr, sehr langsamer, kontinuierlicher Klimawandel. Aber wir haben einen extremen Artenverlust. Wer schon mal gereist ist, eventuell nach Nordamerika oder nach Asien, dem wird das aufgefallen sein, dass ihm, wenn er da in New York oder Quebec durch die Gegend läuft oder an der chinesischen Mauer, eigentlich das alles ein bisschen so aussieht wie zu Hause. Nicht so ganz richtig, aber schon ein bisschen. Und das liegt tatsächlich daran, dass die Pflanzen dort mit unseren sehr nah verwandt sind. Es sind dieselben Gattungen. Also wir haben dort auch Buchen, wir haben dort auch Ahorn und wir haben Eichen. Und die waren holarktisch verbreitet, das heißt also auch in Europa. Und während der Eiszeit, wo das Eisschild von Norden eben nach Süden sich ausgedehnt hat, konnten die in Nordamerika entlang der Gebirgsketten, die glücklicherweise auch von Nord nach Süd verlaufen, langsam wegwandern. Ne? Also Pflanzen laufen bekanntlich sehr langsam, sage ich mal so, aber sie bewegen sich schon. Und wir können tatsächlich aktuell nachweisen, dass seit 100 Jahren alle Organismen auf diesem Planeten auf dem Weg sind zu den Polen oder von den Tälern zu den Bergspitzen. Also das können wir schon nachweisen, wissenschaftlich, das kann man sehen, dass sich die Verbreitungskarten verändern. Und das geht allerdings zu langsam für den aktuell stattfindenden Klimawandel. Und um da nochmal ganz kurz einzusteigen, wir haben hier nur noch 5 Ahornarten und alle anderen sind halt eben in Asien und in Nordamerika, weil da halt eben die Möglichkeit bestand, für die Arten auszuweichen vor dem Eisschild und bei uns nicht.
Wie viele gibt's da?
Das kann ich dir gerade gar nicht genau sagen, aber es sind ein paar hundert.
Ein paar hundert, okay.
Und diese 5 Ahornarten haben hier bei uns in kleinen Refugialstandorten, so nennt man das, eben überlebt und konnten von dort aus so langsam wieder Europa zurückerobern als Fläche. Und mein Traum ist es, meine Vision, dass wir den Klimawandel auch zu verantworten haben, auch für die Pflanzenwelt und die Natur um uns herum Verantwortung übernehmen und nach dem Motto Helping Trees Move dafür sorgen, dass wir Refugien schaffen. Refugien zum Erhalt unserer Flora und unserer Mitwelt.
Also das bedeutet, Bereiche zu schaffen, in denen die Bäume, die den Klimawandel sonst nicht, also heimische Bäume, die den Klimawandel sonst nicht überleben würden, da zu erhalten, damit sie von dort aus dann wieder weiter vermehrt werden können.
Genau, richtig. Nur damit zum Verständnis nochmal. Es gibt mittlerweile ganz gute Simulationen, die das zeigen und die berechnen nicht die Kipppunkte mit ein. Das möchte ich nur kurz dazu sagen. Die gibt's nämlich auch noch. Sondern eine ganz moderate, mittlerweile leider sehr moderate, konservative Entwicklung. Wir sind gerade bei 1,75 Grad für Europa. Also wir haben die 1,5 Grad Grenze schon überschritten. Das ist ein großes Problem. Aktuell befinden wir uns auf dem 3 Grad Pfad. Das ist eine Katastrophe. Und ja, die Pflanzen selbst können nicht schnell genug sein.
3 Grad kommen einem ja jetzt, wenn man es nicht so richtig drüber nachdenkt, nicht so viel vor. Und du sagst, es ist eine Katastrophe. Kannst du einfach mal ganz kurz sagen, was da dran die Katastrophe ist?
Eins, was man sehr gut ja gerade sieht, wir nehmen hier gerade auf in einer Woche, wo wir gerade massive Überschwemmungen wieder hatten in Österreich und diversen anderen angrenzenden Ländern. Und der Grund ist die Überhitzung des Mittelmeers.
Okay. Also lass uns mal nicht so sehr in die Zusammenhänge reingehen, sondern in das, was wir dann sehen. Also Überflutungen zum Beispiel ist eine der Folgen von einer solchen starken Erhitzung. Oder einer Erhitzung, die uns ja nicht so sehr stark vorkommt, weil 1-2 Grad, da denkt man sich, naja, so viel macht das ja nicht aus. Also das ist eine Folge.
1-2 Grad ist ja der Durchschnitt über den gesamten Planeten. Und ich glaube, das machen sich viele nicht bewusst. Denn wenn wir hier von 1-2 Grad regen, dann bedeutet das, dass wir sehr, sehr viel wärmer sind in bestimmten Bereichen dieser Erde, weil wir in anderen, natürlich in der Antarktis oder an den Polarregionen, da haben wir Minusgrade. Ne? Das ist also eigentlich der durchschnittliche Temperatur an den Polen ist ja unter Null. Und wenn wir also das gesamte Erdsystem betrachten, dann landen wir bei 3 Grad. Das bedeutet aber, dass wir in einzelnen Regionen wirklich deutlich drüber sind und in Bereiche kommen von sogenannter tödlicher Hitze. Das heißt also, die Äquatorregionen werden praktisch nicht mehr lebbar sein für Menschen, aber nicht nur für Menschen, sondern prinzipiell für alle Säugtiere. Weil ich finde das manchmal so krass. Wir hatten gerade erst, dass in Mexiko die Brüllaffen von den Bäumen gefallen sind. Die sind von den Bäumen gefallen, tot, weil es eine Hitzewelle gab. Und diese Hitzewelle, man kennt das ja vom Kochen, ne? Proteine denaturieren bei Hitze. Und wir bestehen halt eben, unser Gehirn zum Beispiel besteht aus den Proteinen. Und wenn die eine bestimmte Grad von Hitze erreicht ist, dann kocht unser Gehirn einfach. Und das passiert halt schon. Ne? Die Brüllaffen können halt eben nicht ins klimatisierte Auto oder den SUV steigen. Die fallen dann tot von den Bäumen, genauso wie letztens in Australien die Flughunde. Also wir haben das an vielen Orten dieser Welt bereits, dass die Säugetiere, das sind beides Säugetiere, genauso wie wir, einfach die Hitze nicht mehr schaffen. Jetzt schon. Und einfach tot zur Erde fallen. Das ist dramatisch. Und ja, und ein Ausgleich durch die Arktis, ne, gibt dir vielleicht das Gefühl, dass 2 Grad nicht viel sind, aber insgesamt für den gesamten Globus ist das sehr, sehr viel, weil das ja das Mittel ist.
Okay, also die Katastrophe sind zum einen Naturkatastrophen wie Überschwemmungen, dann ganz konkrete direkte Gefährdung durch Hitze.
Ja, und man kann sich jetzt sagen, okay, Brüllaffen, aber wir haben aktuell in Deutschland und nicht erst seit gestern eine Übersterblichkeit durch Hitze. Also es gibt jetzt schon sehr viele Hitzetote und es gibt einen Grund, warum Lauterbach einen Hitzeschutzplan jetzt machen möchte. Das hat ganz konkrete Gründe. Und ja.
Nur da können wir jetzt ja auch wieder tatsächlich den Kreis so ein bisschen schließen zum Anfang. Da können wir im Kleinen tatsächlich ganz gut gegenhalten, indem wir einfach Bäume pflanzen.
Genau.
Oder Fassadenbegrünungen machen und schon alleine mal so eine Firmengelände einfach um ein paar Grad runterkühlen.
Entsiegeln, ne? Also nur ein Beispiel, Bonn ist 8 bis 9 Grad wärmer als das Umland, nur durch die Versiegelung. Das hat mit dem Klimawandel noch gar nichts zu tun. Und es geht da auch viel um Klimagerechtigkeit natürlich. Aber um nochmal zu meiner Vision zurückzukommen, ich will nur mal sagen, Wuppertal hat in 60 Jahren das Klima von Abruzzo, Italien konservativ gedacht. Also nicht Worst Case, sondern...
Okay, also aus Berechnungsmodellen.
Das absolut wahrscheinlichste Szenario. Oder, also ich würde schon fast sagen, es ist gar nicht das Wahrscheinlichste, weil was wir bisher gemacht haben in der Wissenschaft, und ich bin da ja schon lange, war auch schon auf der COP9, auf den Conference of the Parties, das heißt da, wo sich die UN getroffen hat, um darüber zu sprechen, wie sie miteinander das unterbinden wollen, ist, dass wir ganz wissenschaftlich meistens das mittlere Szenario angenommen haben. Weil es gibt so ein gutes, ein Best-Case-Szenario und dann gibt es das Worst-Case-Szenario und dazwischen hast du noch diverse andere. Und was wir eigentlich meistens gemacht haben für alle Simulationen ist, wir haben uns dann das mittlere genommen, weil wir gesagt haben, naja gut, wir werden wahrscheinlich nicht total gut werden, aber wir werden da auch ein bisschen was erreichen und dann in der Mitte auskommen. Das heißt, für alle weiteren Szenarien und Simulationen wurde in der Regel das mittlere Szenario gewählt. Wir sind aber nicht im mittleren Szenario. Und das ist gerade unser Problem, weswegen auch viele Wissenschaftler mittlerweile richtig Angst kriegen. Weil wir sind nicht in der Mitte und wir sind bei weitem nicht im Best Case, sondern wir sind auf dem Worst Case Szenario. Und an den Klimawandel können wir uns vielleicht noch irgendwie anpassen, aber an die Biodiversitätskrise nicht. Die Biodiversitätskrise hängt sehr stark mit der Klimakrise zusammen, ist aber noch viel schlimmer als die Klimakrise. Bedeutet, das ist wirklich existenziell bedrohend. Also, und nicht nur monetär, so nach dem Motto, einmal eine Flut bauen wir halt wieder an dieselbe Stelle die gleichen Häuser wieder auf und warten auf die nächste Flut, ist bei der Biodiversitätskrise eben nicht drin. Was einmal weg ist, ist weg und nicht wieder bringbar.
Und das ist eine deiner Visionen für Habemus Futuram, dass du da eben Nischen schaffst, wo gewisse Arten, sowohl Pflanzen und damit ja dann auch die Tiere, die Insekten, die sich automatisch ansiedeln, dann überleben können.
Genau, weil eigentlich müsste jetzt jede Gemeinde hingehen und eine geografische Sammlung aufbauen, jetzt wissenschaftlich gesprochen, von der Flora an dem Standort, der jetzt schon das Klima hat, das sie selbst in 60 Jahren haben werden. Denn Pflanzen brauchen natürlich auch Zeit zum Wachsen, bevor sie sich vermehren können. Dauert es ein bisschen, also gerade bei Gehölzarten. Ne? Also es gibt natürlich auch die Einjährigen, die vermehren sich innerhalb eines Jahres. Das ist übrigens auch eine Anpassungsstrategie an Extremwetter. Deswegen werden wir hier in Zukunft wahrscheinlich doch schon mehr bei den Einjährigen landen, in der Natur jetzt, weil es die Mehrjährigen nicht mehr so gut packen. Also in der Atacama-Wüste, da blüht es wunderschön in dem Augenblick, wenn nach 60 Jahren das allererste Mal wieder Regen kommt. Und bis dahin gibt's keine Pflanzen zu sehen, weil es sind nur Samenkörner im Boden. Und dann in dem Augenblick, wo das erste Mal nach Jahrzehnten wieder der Regen fällt, erstrahlt die Wüste blüht, kennt man vielleicht auch noch aus dem Film. Und dann machen die ihr gesamtes Leben innerhalb weniger Wochen und Monate von dem Samenkorn, wachsen ganz schnell, fangen an zu blühen, werden bestäubt, werden befruchtet, machen Samen und streuen die aus und dann sind sie wieder weg, wenn die Dürre wiederkommt.
Das heißt, du willst mit Habemus Futuram auch einfach dazu beitragen, also nicht nur das zu erhalten, was wir haben, sondern vielmehr dem eine Basis zu schaffen, was in den nächsten Jahren und Jahrzehnten hier funktionieren wird.
Genau.
Okay. Jetzt hast du das Szenario, das du uns gemalt hast, ja noch relativ, sachlich beschrieben, ohne jetzt zu sehr auf die Angst zu gehen, und trotzdem ist es schon unglaublich beängstigend, was du uns erzählt hast. Und vor allen Dingen, wenn ich dich sagen höre, eigentlich müsste jede einzelne kleine Gemeinde sich schon irgendwelche botanischen Sammlungen aufbauen, dann denke ich mir, nicht in 200 Jahren klappt es, dass die das machen, so ungefähr. Wie schaffst du es denn persönlich, also wo du so tief da drin bist. Also mir gelingt es wahrscheinlich jetzt ganz gut. Ich werde jetzt wahrscheinlich noch 2-3 Stunden drüber nachdenken und dann wird es bei mir im Alltag wieder untergehen zwischen Kindern und meiner Arbeit und was weiß ich. Du befasst dich allerdings permanent mit diesen Themen. Wie schaffst du es trotzdem noch, die Energie herzubringen, so eine große Vision zu halten und auch Schritte zu tun, diese Vision ins Leben zu holen? Was ist dein Geheimnis?
Ich habe Nichten und Neffen. Mhm. Die sind ein sehr großer Motivator, muss ich sagen. Ne? Ich habe selbst keine eigenen Kinder, aber ich war immer schon ein Mensch, der Verantwortung übernommen hat. Das liegt auch an meiner persönlichen Geschichte vielleicht. Aber für mich war immer klar, ich bin ja nicht einfach nur so auf dieser Welt. Ne? Jeder Mensch hat seine eigenen spezifischen Talente und Fähigkeiten. Und mit diesen Talenten und Fähigkeiten geht aus meiner Perspektive aber auch eine Verantwortung einher. Und ich habe mich auch genau deswegen selbstständig gemacht, weil ich die Selbstwirksamkeit auch mehr spüren möchte. Viele Wissenschaftler werden gerade sehr krank. Es gibt diese, ich weiß nicht, ob der Begriff jetzt der richtige ist, dieses Phänomen der Klimadepression, dieses Gefühl, nicht in die Selbstwirksamkeit zu kommen und einem übermächtigen Problem gegenüberzustehen. Mhm. Und das tun wir. Und wir haben zwei Lager, sag ich mal, oder je nach Tagesform ist es halt ein bisschen unterschiedlich. Dieses Reaktanzverhalten, ne, auch das nicht wahrhaben wollen, dass wir es leider vielleicht auch einfach vergeigt haben als Wissenschaftscommunity. Nicht, dass wir nicht alles getan hätten, was wir konnten, weil wir klären darüber ja nicht erst seit gestern auf, weil so, ich halte Vorträge über Biodiversität im Wandel seit über 10 Jahren. Und ich bin nicht die erste Generation Wissenschaftler, die darüber spricht. Also, ich habe Kollegen, die haben 60 Jahre lang darüber aufgeklärt und gesprochen. Und ich habe sie letztens gefragt, wie sie damit umgehen und was wir eigentlich falsch gemacht haben als Wissenschaftscommunity, dass das an. Und ich kann dir sagen, dass das ist hart.
Aber was habt ihr falsch gemacht? Habt ihr die falsche Sprache gesprochen, dass es keiner richtig zugehört hat?
Nee, mittlerweile bin ich der Meinung, dass es. Also es gibt Menschen, die sagen, also der hat mir gesagt, dass er das Gefühl hat, er hat einfach 60 Jahre lang zu seiner eigenen Bubble gesprochen. Wir haben uns auf Konferenzen getroffen und unsere Forschungsergebnisse geteilt. Die wurden auch veröffentlicht, aber wir veröffentlichen ja alles. Das gehört ja zur Wissenschaft dazu, dass alles öffentlich ist. Du kannst gar nicht promovieren, ohne das zu veröffentlichen. Das heißt, theoretisch ist die Information für jeden abrufbar, der möchte. Nicht immer komplett barrierefrei, das ist richtig. Aber auch Wissenschaftskommunikation ist jetzt auch kein komplett neues Phänomen. Nur er hatte das Gefühl, dass er 60 Jahre lang zu seiner eigenen Bubble halt gesprochen hat. Man hat uns nicht geschafft hat, darüber hinauszugehen. Was ich jetzt mache, ist, ich gehe zu Unternehmertreffen und erzähle genau vor dem Problem, das wir haben. Und gerade habe ich das Gefühl, allein dadurch, dass ich das einmal die Woche mache und sage, wir haben einen Klimawandel, wir haben eine Biodiversitätskrise, das biete ich an, das ist die Hilfe, das ist das, was wir tun können. Wir haben die Power, wir haben die Macht. Erreiche ich schon was, ne, im Mindset.
Okay, und du kommst dabei in deine Selbstwirksamkeit und das wiederum gibt dir diese Kraft, weiterzumachen, um wieder den Bogen zur Frage zu schließen. Also es ist heute wirklich eine große Herausforderung. Das merken ja auch alle, die uns jetzt lauschen, weil das Thema einfach so unfassbar riesig ist, nicht zu weit abzuschweifen. Also es geht um Selbstwirksamkeit und Verantwortung. Das sind deine beiden Motoren, die dich in der Energie halten.
Genau. Jemand von Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung hat das sehr schön ausgedrückt. Er meinte, kontrafaktisch positiv in die Zukunft blicken. Eine andere Wahl haben wir nicht. Die Welt wird nicht besser, indem ich mich aufs Sofa setze und Trübsal blase darüber, wie sie ist. Anders ausgedrückt mit den Ärzten. Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist. Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt.
Magst du noch einfach eine Schlussbotschaft, die vielleicht daran anschließt, an dieses Zitat für unsere Hörerinnen und Hörer geben, weil wir haben schon jetzt sehr, sehr lange gesprochen und könnten es wahrscheinlich auch noch 5 Stunden weiter. Und ich bin mir sicher, es sind ganz viele dabei, die dir auch noch stundenlang zuhören würden. Und dennoch lass uns jetzt an dem Stelle mal einen Schlusspunkt machen und du darfst noch eine Schlussbotschaft geben, was jeder und jede, die heute zugehört haben, mitnehmen kann.
Findet für euch den Hebel. Ne? Denkt darüber nach, was ihr spezifisch, ihr es mit dem, was ihr alles schon gelernt und erreicht und erfahren habt. Es gibt so viele Punkte auf dieser Welt, wo ihr positiv zu beitragen könnt. Überlegt euch, welcher Punkt das ist, wo ihr den größtmöglichen Hebel habt, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Das wünsche ich mir.
Wie schön, dass du bis zum Schluss dabei geblieben bist. Wenn du gar nicht genug bekommen kannst von Jasmins beeindruckenden Berichten, dann sei unbedingt dabei am 4. Oktober um 16 Uhr bei der kostenfreien Workshop-Reihe Gärten der neuen Zeit, denn da wird sie ganz viel über das Thema Biodiversität sprechen und du hast auch die Möglichkeit, direkt mit ihr ins Gespräch zu kommen. Ich kann diese Veranstaltung immer und immer wieder von ganzem Herzen empfehlen und ich werde auch auf jeden Fall dabei sein. Jasmin gehört übrigens auch zu den Menschen, die ich mit meiner Begeisterung für KI anstecken konnte und die ich auch ein Stück weit ja mitnehmen konnte in meiner Überzeugung, dass KI ja ein entscheidendes Werkzeug sein wird dafür, dass wir alle unsere persönliche Mission für eine bessere Welt in die Wirklichkeit bringen können, umsetzen können. Und ja, wenn dich das gerade anspricht und du das Gefühl hast, du möchtest jetzt auch endlich den Einstieg finden in das Thema künstliche Intelligenz, dann schau in die Podcast-Beschreibung. Dort habe ich dir ein kostenfreies Workbook verlinkt, mit dem du ja einfach so ein bisschen die Anknüpfung finden kannst zum Thema künstliche Intelligenz. Und dort findest du natürlich auch den Anmeldelink zu der Workshop-Reihe mit Jasmin. Und ich würde mich riesig freuen, dich dort zu sehen.